Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Heute zu Gast Tina Haupt. Sie ist Policy Advisor, Referentin bei World Economy, Ecology and Development, Aufsichtsratmitglied bei Rebalance Now. Und wir sprechen in dieser Folge über das Thema Monopolmacht. Wir sprechen auch darüber, wieso Monopolmacht unsere Demokratie gefährden kann, was vielleicht auch eine Chance in Monopolmacht ist. Wir sprechen über den positiven Effekt von Bildung und Aufklärung in Bezug auf Monopolmacht und die notwendige Regulierung. Und wir sprechen darüber, was jeder von uns tun kann, um sich hier einzubringen. Eine sehr lehrreiche Folge, eine interessante Persönlichkeit und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Liebe Tina, ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute in meinem Podcast Equality 365 bist, weil wir heute über ein wirklich spannendes, viel zu selten diskutiertes Thema sprechen werden. Es geht um Monopolmacht und du bist da die Expertin, beziehungsweise hast dich etwas länger mit diesem Thema befasst und kannst da einige gute Inhalte zu teilen. Ich freue mich erstmal ganz doll, dass du da bist. Wie ist die Stimmung heute bei dir?
Gut, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, total gerne. Lass uns doch mal direkt starten. Was ist denn überhaupt Monopolmacht, wenn ich das hier schon so prominent ankündige?
Genau, Monopolmacht bezeichnen wir als Zivilgesellschaft oder als NGOs eben als die Macht, die große Konzerne haben. Und das heißt eben, das sind Konzerne, die Märkte dominieren. Und man kennt ja eigentlich den Begriff Monopol so im engeren Sinne, dass es einen Anbieter gibt, der den Markt dominiert und der einzige ist, der ein Produkt anbietet. Aber es ist faktisch schon so, dass wenn 3 oder 4 Firmen den Markt beherrschen, die man dann Oligopole nennt, dann haben die eben auch schon sehr viel Macht. Und dann kann man eigentlich nicht mehr von freiem Wettbewerb sprechen. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Firmen dann sehr viel Einfluss auf andere Marktteilnehmer haben. Und aus dem deutschen Kartellrecht geht man eben davon aus, dass ein Unternehmen schon eine marktbeherrschende Stellung hat, wenn es 40% des Marktes quasi oder des Marktanteils hat. Und diese Schwelle ist aber aus unserer Sicht schon zu hoch. Und wir erleben eben in den letzten Jahren, dass Märkte immer konzentriert werden in verschiedensten Sektoren, sei es im Lebensmitteleinzelhandel, da gibt es nur noch 4 große in Deutschland, ja, Edeka, Aldi, Rewe, Kaufland und Lidl, die eine Gruppe sind. Oder vor allem bei den Digitalkonzernen sieht man das auch.
Und was wäre, du hast jetzt gerade gesagt, diese 40% Marktanteil bedeuten schon Monopol und diese Schwelle ist eigentlich schon zu hoch. Was wäre denn eine Schwelle, die akzeptabel ist?
Die Schwelle, die lag mal bei 33% und die wurde aber 2013 dann auf 40 erhöht. Und ja, ich würde denken, 30% ist aus unserer Sicht ein guter Wert, auf den man das wieder absenken könnte.
Jetzt ist es ja so, dass Kritiker, wie du im Prinzip auch schon definiert hast, sagen, dass Monopole eine Gefahr für die Demokratie darstellen, eben weil sie massiven politischen Einfluss ausüben können. Könnte es denn auch beispielsweise Fälle oder auch Vorteile geben von einer solchen Monopolmacht, wenn ein Unternehmen eben ganz viel Macht in einem bestimmten Bereich hat? Wir können ja mal bei dem Beispiel Edeka, Kaufland, Rewe etc. bleiben. Könnte ein Monopolist effizienter auf globale Herausforderungen wie beispielsweise auch Klimawandel oder Ähnliches reagieren durch dieses Monopol? Was meinst du da?
Ich denke, dass eigentlich Herausforderungen wie der Klimawandel oder eben auch globale Pandemien oder Ähnliches, um denen zu begegnen, braucht es eigentlich Innovationsfähigkeit. Also Unternehmen müssen ja schnell auf solche Veränderungen reagieren können. Und diese Innovationsfähigkeit nimmt eigentlich ab. Da gibt es auch Studien, wenn das Unternehmen groß ist. Im Pharmabereich oder auch generell führt eben der Zustand des konzentrierten Marktes dazu, dass Forschung und Entwicklung eben vor allem in den Bereichen stattfinden, die lukrativ sind für das Unternehmen. Das heißt, wo man eben relativ einfach oder sicher Gewinn machen kann. Und man muss sich eben klar machen, dass so große Unternehmen sind meistens auch börsennotiert. Das heißt, die entscheiden gar nicht frei so richtig, in welche Richtung die Forschung zum Beispiel gehen soll oder die Innovation, sondern die werden auch von den Aktionärinnen quasi mitbestimmt. Und da geht es dann so, dass man zum Beispiel, ich komme gleich nochmal auf das Klimabeispiel zurück, aber beim Pharma sieht man zum Beispiel, dass man dann natürlich nicht in seltene Krankheiten oder so, dass man dazu nicht forschen würde oder man auch nicht in Krankheiten, die in Ländern vor allem auftreten, wo gar nicht so viel Geld ist, um teure Medikamente zu kaufen. Und genau, in Bezug, ja, ein zweites Problem ist eigentlich, dass diese großen Konzerne ja auch sehr große politische Macht haben, um Veränderungen auszubremsen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf den Klimawandel schaut oder die Erzeugung von Energie, dann kann man ja sagen, dass es zum Beispiel schon viele Lösungen gibt, um Strom emissionsarm zu erzeugen. Es gibt Solarpaneele und Windkrafträder und andere Lösungen. Und man fragt sich ja oft, wieso sich das noch nicht noch, also hat sich auch schon durchgesetzt, aber wieso wir eigentlich nicht nur das nutzen. Das wäre echt die naheliegendste Lösung.
Absolut.
Aber die großen Energiefirmen, die den Markt beherrschen, die haben halt das Geschäftsmodell, fossile Brennstoffe zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Das heißt, die erhalten dieses Geschäftsmodell eigentlich aufrecht, dadurch, dass sie Subventionen erhalten durch gute Lobbyarbeit, sie bekommen Steuererleichterung. Und genau, sie pushen halt Lösungen wie Carbon Capture and Storage, obwohl das jetzt nicht die naheliegendste Lösung ist. Aber wenn man das hat, dann kann man halt auch weiter dieses Geschäftsmodell CO2-Ausstoß verfolgen. Und
Verstehe.
ich glaube, wenn man halt so eine Firma umstellen will, so eine große, um eben auf sowas wie den Klimawandel zu reagieren, glaube ich, dass das schwieriger ist, als wenn man einen Markt hat mit vielen kleinen, die dann verschiedenste Lösungen eben anbieten. Und theoretisch müsste sich ja die durchsetzen, die am sinnvollsten ist oder vielleicht am günstigsten. Wobei Stromerzeugung aus Solar, glaube ich, günstiger ist als so eine krassen Anlagen, um Gas zu fördern.
Ja, ich vermute, dass es da wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen der Blickwinkel ist, aus dem man schaut, ne? Wenn wir jetzt draufschauen würden, würden wir sagen, hey, was ist denn gut fürs Kollektiv? Was ist zukunftsfähig? Was tut uns als Gesellschaft gut? Wenn so ein großes börsennotiertes Unternehmen draufblickt, dann sagen sie wahrscheinlich, was ist für unser Profit das Beste oder für unsere Umsätze, für unsere Marge, was auch immer. Und würden sich dann im Zweifel dagegen entscheiden. Aber also nochmal die Frage, das heißt, würdest du das komplett ausschließen, dass Monopolmächte auch ein Vorteil für die Gesellschaft, für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft sein könnten?
Kommt drauf an, wie sie eben reguliert werden, ne? Natürlich kann ein Unternehmen vielleicht, also eigentlich glaube ich, es dürfte nicht ein wirtschaftlicher Akteur so viel Macht haben, dass er bestimmt, in welche Richtung irgendeine Entwicklung geht. Weil theoretisch haben wir ja Politik und demokratisch gewählte Parteien, die sowas entscheiden sollten im Sinne der Gesellschaft. Und natürlich, wenn ich aber diese große Unternehmen so reguliere, oder dem vorgebe, wohin die Reise gehen soll, oder dass das halt im Einklang mit, ja, Interessen des Gemeinwohls steht, klar, dann kann es vielleicht funktionieren. So.
Ja, ich finde, das Spannende ist da, du hast es ja gerade schon eigentlich ganz toll auf den Punkt gebracht, dass die Politik eigentlich die Macht hat oder haben sollte, das Ganze zu lenken. Und gleichzeitig haben ja solche Monopolmächte teilweise in unserem Land ja auch eine so große Macht, dass sie ja teilweise auf der gleichen Ebene stehen, oder? Mit der Politik.
Genau.
Also, ja.
Ja, ich hatte vorhin noch ein Beispiel, um das vielleicht mal noch zu verdeutlichen, an den Tech-Konzernen, wobei die auch so ein bisschen so ein Monopol für sich sind, weil eben der digitale Raum fast nur von denen beherrscht wird. Google hat zum Beispiel auf mobilen Endgeräten einen Marktanteil von 96% in Deutschland. Das ist eine Zahl von 2022. Das heißt, fast alle suchen nur mit Google. Und interessant ist auch, dass dieses Betriebssystem Android hat auch einen Marktanteil von 71,6% und iOS, das zweite, 27,7%. Das heißt, eigentlich gibt es nur 1% der NutzerInnen in Deutschland, die irgendein anderes Betriebssystem benutzen. Und ja, das führt halt dazu, dass ich zum einen haben halt diese, hat zum Beispiel Google lässt dann natürlich zahlreiche Apps schon vorinstallieren auf den Android-Geräten wie Google Maps, Google Play, Google als Suchmaschine. Und so nutze ich ja als User dann auch fast nur diese Google-Sachen oder bei Apple eben die ganzen Apps von Apple. Und dadurch ist es eben auch umso schwerer für neue irgendwas zu entwickeln oder in diesen Markt überhaupt reinzukommen, weil ich erreiche ja quasi die die potenziellen Kunden, denn wenn ich zum Beispiel eine neue App programmiere, die erreiche ich ja nur, wenn ich in diesen App Store meine App anbiete. Mhm. Und ja, hier hat ja zum Beispiel dann Apple oder Google haben schon einen riesen Hebel, um zu sagen, ich darf eigentlich gar nicht in diesen App Store. Und hierzu hatte ich auch eine Zahl, und zwar hat Apple, die machen ja aber vorher so ein Review, bevor man in den App Store seine App stellen darf, und die haben 2020 492.000 Apps ohne spezifischen Grund abgelehnt. Also die haben rund 1 Million abgelehnt von denen, die da rein wollten, aber die Hälfte war nicht definiert, warum. Also da stand einfach nur kein spezifischer Grund. So, da fragt man sich natürlich, warum wurden die abgelehnt, ne? Also prinzipiell schauen die natürlich vorher schon, ist das irgendein Konkurrenzmodell, das uns gefährlich werden könnte, wie einst Instagram, was ja dann aufgekauft wurde von Meta. So schauen halt auch Apple und Google, was für Apps kommen da rein. Und genau, es ist, man kann es natürlich nicht beweisen, ne? Aber es ist schon interessant, dass die Hälfte dieser Apps ohne spezifischen Grund abgelehnt wurden.
Ich finde das total spannend, weil ich muss ehrlich gestehen, ich oute mich hier mal, ich bin tatsächlich auch Apple-Userin, wie wahrscheinlich, wie du es ja gerade gesagt hast, ein überdimensional großer Teil unserer Bevölkerung. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich es ultra komfortabel finde, weil ne, Apple dich abhängig macht dadurch, dass sie einfach alles, was du possibly nutzen könntest, miteinander verbinden. Und du irgendwie immer alles an einem Ort hast und du sofort weißt, okay, wenn das eine Produkt irgendwie gerade nicht da ist oder nicht funktioniert, kannst du es irgendwo anders finden. Wenn du ein neues bekommst, verbindet sich das sofort. Du hast all deine Daten irgendwie wieder und so weiter. Es ist einfach ultra komfortabel jetzt aus User-Sicht. Mhm. Gleichzeitig verstehe ich total das, was du mit dem Monopol beschreibst, und finde das ähnlich kritisch für die Demokratie. Ich habe mich jetzt aber gerade gefragt, wenn wir das jetzt mal für den Laien runterbrechen müssen, was das Problem am Monopol macht ist, wie kannst du das kurzum sagen? Weil ich finde, die Beispiele, die du bringst, die sind total greifbar und verständlich. Und wenn man jetzt neutral darauf schaut und seine eigenen persönlichen Bedürfnisse oder das einfache Handling mal zur Seite setzt, wird ja relativ schnell deutlich, dass es schon ein Problem für die Demokratie darstellt. Was ist das Problem an Monopolmacht? Also wie kannst du das einfach erklären?
Vielleicht nochmal kurz zu dem, dass das komfortabel ist. Also ich nutze auch viele Dinge von Google. Man kommt ja eigentlich auch nicht dran vorbei. Und es geht aus meiner Sicht auch nicht unbedingt darum zu sagen, man soll irgendein Programm nutzen, was schlechter funktioniert, sondern oder man soll seinen persönlichen Konsum irgendwie ändern. Klar, ich boykottiere auch Amazon. Dazu kann ich auch gleich nochmal mehr. Aber das ist natürlich einfacher als Google, finde ich, zu boykottieren. Andererseits denke ich, es ist ja nicht, dieses Problem kann man nicht damit angehen, dass wir jetzt alle als Userinnen sagen, okay, ich boykottiere jetzt Apple, obwohl ich finde, dass das gut funktioniert. Das Problem ist ja eher, dass diese Machtstellung von solchen großen Unternehmen, die eben so viel Macht haben, dass sie neue Lösungen und neue Innovationen halt schon aufkaufen oder auf andere Art und Weise schon vorher davon abhalten, überhaupt ihre Lösung irgendwie an den Markt zu bringen. Wir nutzen ja beide LinkedIn. Da gibt es auch wohl immer wieder Lösungen. Das ist auch ein viel zitiertes Beispiel, dass jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine tollere Lösung als LinkedIn. Ich glaube, da gibt es auch viele Dinge, die besser laufen könnten oder komfortabler sein könnten. Aber da investiert halt auch niemand mehr rein, ne? Weil Investoren wissen mittlerweile auch, wenn ich irgendein LinkedIn, wenn jemand ein neues LinkedIn schaffen will, dann wird Microsoft irgendeinen Weg finden, dass das nicht groß wird.
Ja, verstehe.
Und deshalb nutzen wir halt alle weiter LinkedIn. Und manchmal denke ich mir, das ist auch schade, weil es wäre interessant zu wissen, was ein besseres LinkedIn wäre. So.
Ja, ja. Also würdest du sagen, dass das Problem ist am Monopolmacht, dass quasi andere potenziell gleich gute oder sogar bessere Produkte verdrängt werden und damit keine Chance auf Erfolg haben? Und damit im Prinzip auch vielleicht die Wirtschaftlichkeit unserer Gesellschaft perspektivisch abnehmen kann, nicht innovativer wird, nicht gesteigerter wird. Also was ist das Problem?
Es gibt ja, wie gesagt, zahlreiche Probleme. Ich habe hier noch einige. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Die Wirtschaft wird natürlich weniger divers, weniger widerstandsfähig, weniger innovationsfähig. Und es führt aber eben auch dazu, dass Unternehmen unzureichend reguliert werden, weil die Großen haben halt sehr viel Lobbymacht und dann die können halt viel besser Steuern vermeiden, die können viel besser Subventionen erhalten. Die vermeiden natürlich Umweltauflagen und Menschenrechte erfolgreicher als ein kleines Unternehmen, das sich dann an solche Sachen halten muss. Und genau, gleichzeitig haben eben diese marktbeherrschenden Konzerne sehr viel Macht über Konsumentinnen, über Arbeitnehmerinnen, über KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen. Und hierfür habe ich mal das Beispiel Amazon, dass wir das mal so aus Sicht von kleinen und mittleren Unternehmen uns anschauen. Das fand ich sehr interessant, als ich davon vor 2 Jahren das erste Mal mich mehr damit beschäftigt habe. Dazu gibt es auch einige so auf YouTube, wenn man schaut nach SWR Marktcheck, die haben so ein paar Reportagen dazu, wo sie eben Händlerinnen auch interviewen. Oder es gibt auch so eine Doku über Jeff Bezos, die ist auch auf YouTube.
Ja.
Und es ist eben so, dass das Unternehmen hat ja diesen Amazon Marketplace und ist halt auch ein Unternehmen, was eigentlich den Ruf hat, das ist besonders effizient, besonders günstig, ich kriege die Sachen schnell, ich finde die schnell und so weiter. Und das Problem daran ist eben ähnlich wie bei Google. 2022 war der Marktanteil von Amazon am Online-Einzelhandel-Umsatz in Deutschland 56%. Das Wow. heißt, jeder zweite Haushalt hat einen Amazon Prime-Account.
Yeah.
Und wenn ich jetzt als neuer Händler oder als Händler überhaupt komme und am Onlinehandel teilnehmen möchte, dann muss ich meine Produkte eigentlich auf dem Amazon Marketplace anbieten. Sonst erreiche ich ja die Kunden und Kundinnen gar nicht. Und das heißt, Amazon hat dadurch halt einen Riesenhebel eigentlich sehr viel Macht. Und man sagt auch, die sind so ein Gatekeeper für kleine und mittlere Unternehmen. Und die Unternehmen, die auf Amazon Marketplace anbieten, die zahlen halt dafür eine Gebühr oder einen Prozentsatz von ihrem Verkaufspreis an Amazon. Und dieser Prozentsatz ist halt in den Jahren immer weiter gestiegen. Und mittlerweile bezahlt man bis zu 50% vom Verkaufspreis an Amazon. Was halt für viele Händler und Händlerinnen dann eigentlich so bedeutet, sie machen fast gar keinen Gewinn mehr, sondern Amazon macht ihren ganzen Gewinn. Und was halt auch in diesen Reportagen auch gezeigt wird, Amazon hat halt verschiedenste Strategien, um zu erreichen, dass die Händlerinnen dieses Produkt, was sie anbieten, auf Amazon immer am günstigsten anbieten müssen. Wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt dort verkaufe für 10 Euro und ich biete es woanders für 9 Euro an, dann nimmt mir Amazon die Buybox weg. Das bedeutet, das kann dann eh keiner mehr auf Amazon kaufen. Und genau dagegen gibt es auch gerade ein Verfahren.
Ach, krass. Genau.
Und aber es gibt halt verschiedenste solche Dinge, die Amazon unternimmt, damit die Händler und Händlerinnen eben dort anbieten und besonders günstig. Die Preise steigen eigentlich dadurch. Weil wenn ich 50% des Gewinns an Amazon abtreten muss, dann mache ich natürlich meinen Preis dort relativ hoch.
Logisch.
Aber woanders kann ich es nicht niedriger machen, weil dann kann ich es gar nicht mehr bei Amazon verkaufen.
Ja, okay.
Und,
Wahnsinn. Was ja in sich auch schon komisch ist eigentlich, ne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Produkt entwickle und das auf irgendeiner Plattform verkaufe und da 50% abgebe, da würde ich mir eigentlich eher zweimal überlegen, ob ich es da überhaupt verkaufe. Aber anscheinend ist es ja so lukrativ trotzdem, dass es sich lohnt, es dort zu machen, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es machen auch sehr viele Unternehmen zu deswegen oder geben auf oder machen halt weiter, weil sie schon immer ihre Sachen verkauft haben, ne? Und man muss auch sagen, das ist halt nicht nur, also es sind nicht nur Gebühren, sondern die wollen halt, dass man diesen Logistik-Service auch nutzt, also Fulfillment und Werbung auch schaltet. Und das macht halt auch sehr viel dieser Gebühren aus, wobei man halt nicht, man kann nicht seine Produkte bei Amazon Prime anbieten, wenn man nicht diese Fulfillment und Werbung bezahlt. Das heißt, ich habe ja damit halt auch wieder keine Wahl, ne? Wenn ich nicht bei Prime angezeigt werde und jeder zweite hat einen Prime-Account, dann ist es halt auch wieder schwierig, die Kunden und Kundinnen zu erreichen.
Ja.
Und das wird halt auch viel kritisiert, vor allem gerade in den USA, dass dadurch eben solche kleinen Unternehmen kaputt gemacht werden durch diese Praxis.
Ja. Verstehe. Jetzt könnte man ja aber auf der anderen Seite sagen, Tina, hat doch Amazon super gemacht. Also ich meine, die haben ja irgendwie eine krasse Erfolgsstrategie, dass sie es bis nach oben geschafft haben und so erfolgreich sind, dass kein anderes Unternehmen an sie rankommt. Was würdest du da entgegnen?
Naja, zum einen finde ich es nicht besonders demokratisch, wenn nur ein großes Unternehmen bestimmen kann, wie sich diese Plattform entwickelt. Zum anderen hat Amazon ja verschiedene Sparten und die können halt mit den, also die lukrativste ist eben, man würde denken, das ist Amazon Web Services, aber es ist tatsächlich diese Marketplace. Und die können damit auch andere Sparten querfinanzieren mit den Einnahmen aus diesem Marketplace. Und so können eben auch Dinge, die sie entwickeln, die nicht so erfolgreich sind, können trotzdem weiter produziert und verkauft werden. Also es ist eigentlich gar nicht mehr diese Logik, das Beste setzt sich durch, sondern die können halt alles einfach weitermachen, weil sie das Geld dafür haben.
Ja, und das ist, da sagst du was. Ich glaube, das ist genau das, was dieses Problematische an dem ganzen System, wenn du so willst, ist, dass sie ja nicht da oben sind, weil sie einfach die Besten sind und keiner an sie rankommt, sondern weil sie auch maßgeblich mitentscheiden können, wer possibly an sie rankommen könnte, ne?
Genau, das ist das Problem. Also, ja, ich bin jetzt nicht, ja, ist immer die Frage, ist man Verfechterin des freien Marktes, aber einen freien Markt haben wir aktuell da nicht so.
Ja, verstehe. Nicht
immer keine Handel.
Nee, ich glaube, darum geht's auch gar nicht. Ich finde es total spannend, das einfach mal von allen unterschiedlichen Perspektiven so zu diskutieren, weil es mit Sicherheit auch also minimale Vorteile irgendwo gibt, ne? Aber wenn es halt wirklich darum geht, wie du gerade sagst, dass man damit die Demokratie gefährdet, indem man maßgeblich Sachen entscheidet für sich, aber gegen andere, dann ist es eigentlich nie was Gutes. So, das ist ja nie gut, ne? So.
Nein, auf keinen Fall. Und das Beispiel Amazon war ja jetzt auch nur ein Beispiel, wo wir uns KMUs angeschaut haben. Noch gravierender sind die Auswirkungen für uns alle, ja auch gerade mit dem Geschäftsmodell der sozialen Medien, welches darauf abzieht, uns ja immer länger an unsere Bildschirme zu fesseln, mit dem Ziel, uns noch mehr Werbung anzeigen zu können. Und das funktioniert halt leider eben am besten, indem man uns Desinformation, Hass, Empörung oder Botschaften zeigt, die uns Angst machen. Und ich war ganz erschrocken zu sehen, dass Meta, also Instagram und Facebook haben in Deutschland einen Marktanteil von 75%. Und das heißt, es gibt eben wenig Alternativen. Und mittlerweile gibt es ja auch zahlreiche Studien dazu, dass eben genau solche negativen Inhalte sich rasant verbreiten und negative Auswirkungen auf unsere Demokratie und uns selbst haben.
Ich finde das tatsächlich total spannend, was du da sagst, weil ich glaube, dass gerade so im Hinblick auf Social Media wir eigentlich immer eher so positive Gedanken im Kopf haben. Oh, wir können uns weltweit verbinden, wie toll, wir können irgendwie einander schreiben, obwohl wir irgendwie in anderen Zeitzonen wohnen und so weiter. Aber diese negativen Beispiele, die auch immer gravierender werden, wie du es gerade ja formulierst, die diskutieren wir viel zu selten. Oder beziehungsweise ich frage mich, ob sich der Großteil der Menschen, die Social Media benutzen, überhaupt dessen bewusst ist. Tina, jetzt sind wir in einem Gerechtigkeitspodcast, beziehungsweise in einem gerechtigkeitsliebenden Podcast, wo es mir natürlich sehr stark auch um Demokratie und demokratische Werte geht. Und mich würde mal interessieren, wie genau stehen denn überhaupt Monopolmacht und soziale Ungleichheit im Zusammenhang? Also was hat Monopolmacht mit sozialer Ungleichheit zu tun? Magst du da mal eine Antwort drauf geben?
Ja, sehr gerne. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Wie wir eben schon gesehen haben, trägt es eben dazu bei, dass wir nicht so eine ausgeglichene Wirtschaft mehr haben. Und es trägt in vielen Bereichen eben dazu bei, dass soziale Ungleichheit verschärft wird. Was wir eben an dem Beispiel Amazon gesehen haben, dass eben dann kleine und mittlere Unternehmen weniger Gewinn machen, der Gewinn von Amazon steigt. Gleichzeitig hat eben auch diese Firma, die den Markt beherrscht, in verschiedenen Sektoren die Macht über Preisaufschläge. Das bedeutet eben diesen Aufschlag, den ein Unternehmen macht, um von dem, was an Einkaufs- oder Produktionskosten hat, zu dem, zu welchem Preis es an den Endkunden verkauft wird. Und da ist ganz interessant, dass in Deutschland, ich hatte ja schon gesagt, es gibt eigentlich nur 4 große Lebensmitteleinzelhändler. Und diese 4 kontrollieren eben 85% des Marktes. Und die haben eben massiv ihre Marke genutzt, um die Margen zu erhöhen. Und haben eben so maßgeblich zur Inflation der Lebensmittelpreise beigetragen und soziale Ungleichheit auch hier verschärft. Und das belegt eben ein Gutachten der Monopolkommission, was jetzt im Juli herausgekommen ist. Das zeigt eben diese Entwicklung, dass der Markt sehr konzentriert ist und da wurde sich halt angeguckt, wie haben sich die Preise entwickelt von 2007 bis 2022. Also man hat noch nicht das Jahr 23 und 24 sich angeguckt. Aber die Preisaufschläge sind eben, der Supermärkte sind auf jeden Fall gestiegen und die Erlöse der Landwirte und Landwirtinnen gesunken. Und solche Kostensenkungen wurden eben nicht an VerbraucherInnen weitergegeben. Mhm. Und genau, also 2022 sieht man eben, dass die Preise in der Verarbeitung stärker gestiegen sind als die Grenzkosten, beziehungsweise genau, es wurde halt, es ist nicht so viel gestiegen, wie es im Supermarkt erhöht wurde.
Bedeutet, es gibt so ein paar Vereinzelte, die immer, also jetzt mal ganz platt gesagt, die immer mehr Geld haben und die große breite Masse wird immer ärmer.
Genau, das ist ganz gut ausgedrückt. das wollte ich mir auch noch mit euch einmal angucken.
Ja,
und zwar einmal noch mal kurz global gesehen an diesem Beispiel Supermärkte, dazu arbeiten auch viele NGOs oder Beispiel Saatgut, das ist ja relativ bekannt. Kann man halt auch sagen, dass Monopole global die Ungleichheit verschärfen, weil sie eben ganze Lieferketten kontrollieren und eben auch bestimmen, zu welchem Preis kaufe ich denn landwirtschaftliche Produkte, zum Beispiel aus Ländern des globalen Südens, oder zu welchem Preis lasse ich meine T-Shirts in irgendeinem Land nähen. Und genau, oft wird diese Mehreinnahmen werden halt oft nicht reinvestiert, sondern die gehen eben an die Firmenchefs und die Aktionärinnen. Und das macht eben, dass dieser Firmenbesitz gesellschaftlich sehr ungleich verteilt ist. Denn es profitieren eben wenige von diesen steigenden Gewinnen und die Ungleichheit steigt. Und genau, ein großes Problem ist ja auch, dass die dann Steuern vermeiden massivst und so eben das Geld gar nicht zur Gesellschaft zurückkommt. Nicht mal über Steuern oder nicht mal einen Teil davon über Steuern. Und vielleicht kennst du diesen Bericht zur sozialen Ungleichheit oder wahrscheinlich kennst du den von Oxfam.
Ja.
Im Jahr rauskommt. Ja. Und der wurde eben...
sehr interessant zu lesen im Übrigen. Ich finde das immer mega.
Ja, total. Ich auch. Und ich habe mich sehr gefreut, weil er dieses Jahr zum Thema auch Monopolmacht war, zusammen mit diesem soziale Ungleichheitsthema. Und ich dachte, endlich macht eine große NGO diesen Link in einem Bericht, der auch sehr viel Gehör findet. Und da stand zum Beispiel, dass die Dividendenausschüttungen, also was man pro Aktie ausgeschüttet bekommt, gerade in Deutschland zum Beispiel auf einem Rekordniveau sind. Und
Wahnsinn.
Die sind zum Beispiel zwischen 2020 und 2023 um 27% gestiegen, während die reale Löhne um 12% gesunken sind. Das heißt, das Geld geht halt, man sieht, dass es eher in diese Richtung geht, der Aktionärinnen und der Chefs, eben dieser Monopole, womit wir noch zu dem anderen Aspekt kommen. Und zwar, Oxfam hat ja auch oft diesen Vergleich, 1% der Weltbevölkerung besitzt so viel wie die Hälfte der restlichen Weltbevölkerung oder die ärmere Hälfte. Und genau, da hat sich Lobby Control zusammen mit SOMO, glaube ich, und Balanced Economy Project, gab es auch eine Publikation, die ist fast zeitgleich rausgekommen. Da hat man sich mal angeguckt, wer sind denn diese reichsten Männer der Welt? Und die sind alle Chefs von Monopolen. Und ich habe mir gestern nochmal die aktuelle Liste angeguckt. Auf Platz 1 ist Bernard Arnault. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der ist der Chef von dem Louis Vuitton. Hennessy von dieser Luxusmarke in Frankreich. Der besitzt 233 Milliarden Dollar.
Wow.
Ist der reichste Mensch der Welt. Und als zweiten haben wir Elon Musk, sehr bekannt, dritter Platz Jeff Bezos, vierter Platz Mark Zuckerberg und fünfter Platz Larry Ellison, der hat Oracle gegründet, so ein Softwarekonzern.
Spannend im Übrigen auch, dass das alles weiße Männer sind, glaube ich.
Ja, genau, das ist auch interessant, also das ist halt sehr global auch ungleich verteilt, eben eher in westlichen Ländern, der Reichtum. Das ist auch in dem Oxfam-Bericht, gibt es dann zu eine Grafik. Und genau, was ich auch noch als letzten Aspekt da sehr interessant fand, da stand auch, dass seit 2020, also seit Corona, ist eben dieser Reichtum dieser Milliardäre extrem angestiegen und die 5 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen verdoppelt, während 5 Milliarden Menschen ärmer geworden sind.
Absurd, finde ich. Ja. Also ich muss mal eben eine doofe Frage stellen, weil das ist wirklich etwas, was mich in meiner Arbeit so oft umgibt. Ne? Die kannst du mir wahrscheinlich nicht beantworten, aber mich würde trotzdem mal deine Perspektive dazu interessieren. Ich frage mich immer, was denken sich solche Menschen dabei? Also diese 5 reichsten Männer, die du gerade genannt hast, sitzen die zu Hause und denken sich so, oh geil, ich werde immer reicher, jetzt kann ich mir noch mehr leisten? Und ist denen bewusst, was das für einen Effekt auf den Rest der Welt und auch Gesellschaft oder deren Mitbevölkerung hat? Also weißt du, weil ich glaube... Also, Ich meine, das ist schwer zu sagen, weil ich bin nicht so vermögend. Aber ich denke immer, wenn ich so vermögend wäre, dann hätte ich ein sehr großes Interesse daran, ganz viel zurückzugeben. Und ich verstehe irgendwie immer nicht so richtig, wieso diese ganzen superreichen Leute das nicht so aktiv tun, wie beispielsweise, mir ist gerade der Name entfallen, die vor kurzem so viel geerbt hat und dann ihr komplettes Vermögen bis auf 1 Million, glaube ich, komplett weggegeben hat. So, das ist doch eigentlich das, was du machen müsstest, weil ja, du kannst mit 1 Million deinen Lebtag zu Ende führen und gut leben, wenn du es richtig machst. Du brauchst diese Massen an Geld nicht. Also ist das Größenwahnsinn? Was ist das? Was treibt diese Menschen, das so beizubehalten? Ich verstehe das wirklich nicht.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch sehr viel gestellt habe. Und ich glaube, dass wir aktuell halt in so einer Gesellschaft leben, und das hat vielleicht auch mit dem kapitalistischen System zu tun, in dem Erfolg eben so gemessen wird, dass ich wirtschaftlich erfolgreich bin. Und Erfolg nicht unbedingt bedeutet, ich habe ein Leben, wo ich gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen führe, wo ich nach Werten lebe. Ich frage mich halt auch immer, also ich frage mich auch, warum diese Menschen sich mehr umverteilen. Das ist natürlich ein Argument dafür, dass man es politisch umverteilen muss, weil man eben nicht auf diese individuelle man kann eben nicht darauf hoffen, dass jeder Milliardär sagt, oh, ich habe Lust, mein Geld umzuverteilen. Ich frage mich halt immer, haben die irgendwie eine Vision, was sie am Ende ihres Lebens erreicht haben wollen, oder was wollen sie erreicht haben mit dieser Firma? Ja. Und zum einen glaube ich, die Vision ist sicherlich eher so ein wirtschaftlicher Erfolg. Andererseits Google, glaube ich, die Vision war am Anfang nicht, Monopol zu werden, sondern war schon irgendwie einen coolen Service anzubieten. Mhm. Und dann denke ich, in dieser Logik des kapitalistischen Systems nimmst du halt so an der Wirtschaft teil, dass je größer du wirst, du hast halt einen Wettbewerbsnachteil, wenn du in manchen Fällen, wenn du sagst, okay, ich produziere jetzt nur regional oder ich mache das und das nicht, was andere machen, bei mir gibt es dann einen wirtschaftlichen Nachteil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da schnell drin gefangen ist in diesem
Voll. Ohne Frage. Ich glaube, das ist das Größte tatsächlich. Das glaube ich auch, das ist wie so ein Brainwash, ne? Also, je höher du kommst, desto mehr umgibst du dich ja mit Like-Minded wieder, die ein ähnliches Leben leben wie du, wo dann auch wahrscheinlich Neid und, ne, Blick nach vorne immer eine große Rolle spielt und man das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich auch irgendwie den nächsten Step wagen, weil sonst bin ich irgendwie nicht gut genug. Dann sind es Glaubenssätze, ne? Also auch Prägungen, die aus der Kindheit natürlich kommen, die man selbst nicht aufgelöst hat. Ja. Aber ich will mal ein anderes Beispiel, ein positives Beispiel. Zum Beispiel Patagonia fällt mir da immer ein. Die haben es ja auch geschafft. Die haben auch irgendwie eine Art Monopol erschaffen, aber ein positives Monopol im Sinne von, man kennt sie, man ist beeindruckt von ihnen, man sagt, wow, was haben die da kreiert? Und gleichzeitig geben die ganz viel zurück. Und wenn ich jetzt als Consumer oder als Kunde darauf blicke, dann denke ich mir so, krass, die haben es wirklich geschafft in meinen Augen, weil die sind erfolgreich, aber geben auch was zurück.
Ja, klar, aber du brauchst ja trotzdem immer, also brauchst schon dann auch die Kunden, die das kaufen können, ne? So. Also meine Freundin nennt das auch Patagucci, weil es halt so teuer ist.
Ja, verstehe ich, genau.
Aber klar, es ist eigentlich ein cooles Konzept, aber es ist eben wieder dieses, ich glaube, das ist auch ein so ein bisschen, was aktuell so eine Spaltung zwischen Klimabewegung und Menschen, die irgendwie ans Ende des Monats denken, und andere, die ans Ende der Welt denken, die ans Ende der Welt denken, kaufen sich sowas wie Patagonia und denken, hey, cool, ich habe was Gutes getan. Und die anderen könnten sich sowas nicht leisten, denken sich, okay, so retten wir die Welt nicht oder so kann ich am Ende meine Rechnung nicht bezahlen. Ne? Und ich finde das super, aber ich frage mich immer, warum, es werden auch Startups gefeiert, die irgendwie nachhaltig sind und so weiter. Und gleichzeitig muss man halt auch selber als Gründer oder Gründerin sagen, hey, ich will so ein nachhaltiges Startup machen, wo ich mich immer frage, warum ist es nicht vorgeschrieben? So, warum muss nicht jeder und jede, die was Neues gründet, irgendwie so eine Nachhaltigkeitsstrategie oder sich überlegen, wie kann ich das möglichst nachhaltig machen? So.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Genau, es ist auf jeden Fall toll, dass solche Firmen das schaffen. Aber ich glaube, die Kunden und Kundinnen kann halt nicht die breite Bevölkerung sein. Also es ist kein Produkt, was in der Masse irgendwann geben wird.
Ja, Verstehe ich. Also wie gesagt, Patagonia ist vielleicht auch gar nicht das beste Beispiel, aber mir ging es eher darum, so zu signalisieren, es gibt ja Unternehmen, die irgendwie erfolgreich sind, die irgendwie auch ein tolles Produkt entwickelt haben, aber gleichzeitig eben nicht über alle Grenzen hinweggehen. So. Und das ist das, was ich immer so schwer verstehen kann. Ne? Also da bin ich auch. Und auch das, mir ist bewusst, dass das natürlich auch nur eine Perspektive von vielen ist, weil die Perspektive, die wir beispielsweise jetzt haben, die teilen andere mit uns nicht. Und das ist auch okay. Ne? Also ich glaube, es ist schon okay, dass man da unterschiedliche Perspektiven hat. Umso schöner oder interessanter finde ich das, aber eben auch aus allen Blickwinkeln mal drauf zu schauen. Und deswegen stelle ich mir diese Frage so oft. Was denken Mark Zuckerberg zum Beispiel? Elon Musk will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, weil den halte ich für komplett irre, um ehrlich zu sein. Ja. Mark Zuckerberg, ich frage mich dann wirklich so, dann sitzt er auf seiner Yacht irgendwie vor Sizilien oder so und freut sich und denkt sich, oh geil, was ich mir hier geschaffen habe. Und ja, ist ja egal, dass irgendwie ein Großteil der Bevölkerung vor Armut kaum noch Essen auf dem Tisch hat oder so. Also weißt du, also denken die da überhaupt drüber nach oder sind die so in ihrer Bubble gefangen, dass sie diesen Blick darauf gar nicht mehr haben?
Ja, ich frage es mich auch. Vielleicht ist es auch dieses amerikanische, jeder kann es schaffen, wenn er nur genug arbeitet.
Ja, wahrscheinlich. Oder so. Ja, wahrscheinlich.
Und was ich halt auch interessant finde, wenn die ihr Vermögen halt verdoppelt haben während Corona, man muss ja auch sehen, dass die ja sehr viele Aktien halten, ne? Und wenn die Aktien steigen, dann haben die halt einen enormen Gewinn.
Ja.
Was ja generell, wenn meistens ja ein exponentielles Wachstum auch. Je mehr Reichtum ich habe, desto mehr kann ich damit durch Aktien oder Zinsen oder sonst was verdienen. Ja. Und ich frage mich halt auch immer, was wollen die mit 230 Milliarden? Es sind ja nicht Millionen, es sind Milliarden, wenn man das
ist Wahnsinn.
Ausgeben müsste. Ich glaube, dass ich habe hier auch so ein, es gibt so eine kurze deutsche Zusammenfassung von dem Oxfam-Bericht.
Ja.
Da hatte hier, haben die Kolleginnen von Oxfam geschrieben, eine Facharbeiterin in der Produktion bei Tesla müsste 7,3 Millionen Jahre arbeiten, um das Vermögen von Elon Musk zu erwirtschaften.
Boah, es ist echt verrückt. Das ist echt verrückt.
Ja.
Jetzt sind wir aber natürlich auch immer sehr an Lösungen interessiert. Also ich in meinem Podcast, deswegen rede ich über all diese unterschiedlichen Themen und bin selber auch große Verfechterin beispielsweise von Bildung und Aufklärung. Das ist mein Daily Business, wenn du so möchtest. Und ich habe mich halt jetzt in dem Kontext gefragt, wie kann denn Bildung und Aufklärung über die Auswirkungen von Monopolmacht dazu beitragen, ein breiteres öffentliches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer strengeren Regulierung schaffen? Gibt es da Wege?
Ja, auf jeden Fall denke ich, dass wir da noch sehr viel zu tun haben, denn ich habe das Gefühl, dass ja aktuell noch nicht so viel, also es herrscht einfach noch nicht, in der Bevölkerung habe ich das Gefühl, nicht so ein krasses Bewusstsein dafür, was das Problem eben an diesen Monopolen ist. Genau, es ist aber in der Bundesregierung schon sehr bekannt. Also es gab eine Kartellrechtsreform letztes Jahr, die vor allem vom grünen Wirtschaftsministerium gepusht wurde, wo ich auch denke, man hätte vielleicht auch, also es wurde sehr wenig darüber geschrieben auch, wo ich denke, das ist eigentlich ein sehr großer Erfolg aus meiner Sicht, dass das Kartellrecht dahin reformiert wurde, dass Monopole zum Beispiel in letzter Instanz sogar zerschlagen werden könnten.
Mhm.
Aber ja, in der Öffentlichkeit ist das eben auch gar nicht so. Also ich hatte dann dazu einen Artikel geschrieben bei Table Media, aber viele andere Zeitungen haben einfach nur eine kurze Meldung gemacht, Kartellrecht wurde reformiert. Und ich denke mir, das ist eigentlich ein Riesenfortschritt, aber es wird nirgends, es interessiert eigentlich niemanden so richtig. Und genau, ich glaube, man muss halt, ja, man muss auf jeden Fall viele Probleme, die wir aktuell haben, versuchen damit zu verbinden, sowohl sei es in der Arbeit von NGOs, aber auch in der Bildung, dass man eben sieht, okay, wir haben ein Problem, unsere Wirtschaft oder CO2-neutraler zu gestalten oder weniger Ressourcen zu verbrauchen oder was auch immer, weil eben Monopole den Weg, den wir gerade gehen, manifestieren. Und ja, wer sind eigentlich diese Milliardäre, von denen wir reden? Und über Besteuerung wird ja mehr gesprochen, ne? Und dass man eben auch diesen Link macht zwischen den Milliardären und diesen Konzernen.
Ja.
Und ja, genau, wie gesagt, ich finde auch, man sollte eben diesen persönlichen, ich muss meinen CO2-Fußabdruck senken, dem würde ich gar nicht so viel Raum immer geben, sondern eher zu versuchen, okay, wie kann man strukturell lösen, wie kann man eben da, wo wirklich der Reichtum ist, wie kann man das wieder umverteilen und ja, wieder der Gesellschaft was zurückgeben und Arbeiter, Arbeiterinnen wieder mehr Rechte, ja, dass die wieder mehr Rechte haben und so weiter, aber man müsste sich das halt gesamt wirtschaftlich irgendwie angucken und auch in, ja, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt immer Thema in den Wirtschaftswissenschaften, kommt sicher auf die Uni an oder auch in der Schule, nicht unbedingt.
Wir kommen dazu gleich nochmal, was jeder Einzelne auch tun kann, um sich hier einzubringen. Das finde ich tatsächlich immer ein ganz spannendes, eine ganz spannende Frage. Was ich nochmal, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, du hast gerade gesagt, dass du glaubst, dass dieses Thema eben Kartellreformierung und sowas auch viele Leute nicht interessiert. Ich glaube nicht, dass es Menschen nicht interessiert. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was Angst macht auf eine gewisse Art und Weise, weil es so groß ist und so undurchsichtig und Menschen es einfach nicht verstehen auch, weil wir ja zu wenig darüber sprechen, zu wenig Aufklärung betreiben. Und ich glaube, alles, was erstmal zu weit weg erscheint und nicht greifbar ist, macht Angst. Und Angst bewirkt ja in der Regel nicht, dass wir uns aktiv mit diesen Themen dann beschäftigen. Und ich glaube, das muss aufgebrochen werden, ne? Diese Angst davor nehmen, immer wieder drüber sprechen, auch niederschwellig drüber zu sprechen. Also nicht so hochgestochen. Weißt du, wenn Politiker untereinander über sowas reden, dann hörst du nur noch Bahnhof daraus als Otto-Normalverbraucher und weißt überhaupt nicht, was gemeint ist. Und ich glaube, das ist so total wichtig, dass wir immer wieder niederschwellig über solche Themen sprechen, um sie greifbar für die große breite Masse zu machen. Und wenn das greifbarer wird, wie beispielsweise Steuern, weil wir davon alle aktiv betroffen sind, dann setzen wir uns auch damit auseinander und dann versuchen wir mehr darüber zu verstehen und uns da einzubringen, weil es uns natürlich aktiv auch betrifft, ne? Und ich glaube, ja, das ist eben ja der Unterschied. Aber also lass es mal dazu zurückgehen, weil ich das echt spannend finde. Wie kann man sich denn deiner Meinung nach selbst einbringen? Also wenn ich jetzt sage, wow, Tina, ich finde das mega interessant, was du hier gerade gesagt hast und merke jetzt gerade, dass Monopolmacht tatsächlich unsere Demokratie angreift, nicht zukunftsfähig ist oder die Zukunftsfähigkeit vielleicht auch ein bisschen angreift. Ich würde mich da gerne einbringen. Was kann ich tun?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege. Also zum einen lade ich euch ein, wenn ihr mehr über das Thema wissen möchtet. Ich habe mit meinem Kollegen Uli Müller so einen Grundlagentext geschrieben zu dem Thema. Der ist auch nur 10 Seiten lang da oder eigentlich 9. Da erfahrt ihr so die Grundlagen zu dem Thema. So, wie ist das überhaupt dazu gekommen und was kann man kartellrechtlich tun? Wie kann man sich sonst einbringen? Den gibt's auf der Website von Weed, aber auch von Rebalance Now.
Du kannst mir den gerne auch zuschicken, dann verlinke ich den in den Shownotes, ne?
Ja, super, genau, super, gerne. Ja. Mhm. Genau, und dann, ja, als Zivilgesellschaft kann man, also wenn man selbst in einer NGO arbeitet, kann man halt überlegen, was hat das Thema mit meinem Thema eigentlich zu tun, weil ganz viele Themen, die wir bearbeiten, auch bei Weed, haben irgendwie immer auch was mit diesem Thema zu tun. Dann gibt es dieses NGO-Bündnis Initiative Konzernmacht beschränken, in dem wir uns engagieren und wo wir auch mit Politik kommunizieren oder mit dem Bundeskartellamt. Da kann man sich einbringen. Man kann sich natürlich immer ehrenamtlich bei einem dieser Vereine engagieren, bei Weed, bei Rebalance Now. Man kann uns mit Spenden unterstützen. Man kann unseren Newsletter abonnieren, dann erfährt man mehr zu diesem Thema. Und genau. So kann man sich auf jeden Fall einbringen und was auch wichtig ist, sprecht darüber und genau, diskutiert das mit Freunden. Ein gutes Grundlagenbuch ist auch von Hans-Jürgen Jakobs, das ist ein Redakteur vom Handelsblatt, der hat ein Buch geschrieben, das Monopol im 21. Jahrhundert, das ist auch ein ganz interessantes Grundlagenwerk. Da gibt es auch ganz viel so Grafiken, zum Beispiel zu Google, wie viel Marktanteil hat Google, wie viel Marktanteil hat RWE und so weiter. Genau, da kann man auch mal reingucken. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder darüber zu sprechen und das Thema bekannter zu machen, auf jeden Fall.
Ja, definitiv, definitiv. Tina, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch zwei kleine Fragen stellen, die immer so ein bisschen out of context sind, ganz bewusst. Und bei dir würde mich jetzt mal interessieren, wie würde sich denn die Welt verändern, wenn wir Empathie über Erfolg stellen würden?
Ja, darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht, aber das ist eigentlich auch so, da komme ich so ein bisschen zurück zu dieser Frage, die wir vorhin hatten, so was denkt eigentlich Mark Zuckerberg, wenn er auf seiner Yacht sitzt? Ja. Erstmal habe ich mich gefragt, was für eine Art von Erfolg meinst du eigentlich damit, weil am Ende kann ja auch sportlicher Erfolg sein, kann Erfolg im Familienleben sein, aber man denkt wahrscheinlich erstmal an wirtschaftlichen Erfolg, wenn man das...
Genau, genau. Also ich meine tatsächlich jetzt in dem Fall, um es eben ein bisschen komplexer zu machen, da spreche ich von dem Erfolg, den wahrscheinlich 95% unserer Gesellschaft so definieren wird, unserer Leistungsgesellschaft, nämlich den Erfolg, den du durch eine große Leistung, die du beruflich bringst, hast. und durch den du auch Prestige einfach erfährst, ne?
Mhm. Okay, und dann fände ich, also ich glaube, wenn wir aber jeder und jede einzelne Empathie über Erfolg stellen würden, dann gäbe es schon eine gerechtere und offenere und wahrscheinlich auch entspanntere Gesellschaft. Denn ich glaube, dass dieser wirtschaftliche Erfolg eben aktuell überbewertet wird. Und der ist eben nicht das, was uns langfristig glücklich macht. Und ich fände es generell gut, wenn wir eben nach Werten handeln und uns überlegen, welche Werte sind für mich wichtig und wie kann ich meine Arbeit danach handeln.
Ja.
Genau, und nicht, wie werde ich von irgendwelchen Leuten anerkannt, die mir vielleicht gar nicht wichtig sind. Genau, und ja, ich fände es auch interessant, wenn man in Bezug auf die Arbeit zu Monopol macht, fragt man sich eben natürlich, wenn man diese Frage hört, so, warum ist eigentlich der Firmenchef nicht empathischer gegenüber Näherinnen und Nähern, zum Beispiel in Bangladesch, die T-Shirts nähen. Doch ich glaube, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, einmal folgt man halt dieser Logik des kapitalistischen Systems, dass man möglichst billig die Sachen irgendwo herbekommen will.
Yeah.
Und ja, zum anderen bin ich eben auch sehr weit weg in der globalisierten Wirtschaft von diesen Menschen. Ich glaube, dann ist es halt schwieriger, empathisch ihnen gegenüber zu sein, auch wenn es nicht so sein sollte.
Tina, zum Abschluss meines Podcasts stelle ich immer noch mal eine Frage von meinem vorigen Gast. In dem Fall war es ein Gast und der stellt dir die Frage, war früher alles besser oder ist heute alles besser?
gute Frage. Ich glaube, früher war alles besser, zumindest in Bezug aufs Thema Monopolmacht sagen. Wobei es geschichtlich gesehen schon mal ein Monopolmachtproblem gab in den USA und da wurden auch schon Konzerne zerschlagen. Oder was heißt auch schon, leider haben wir sie jetzt noch nicht zerschlagen, die Googles und Amazons dieser Welt. Aber genau, dazwischen gab es mal eine Phase, wo das Kartellrecht relativ stark war und man geschaut hat, dass es nicht so viele Monopole gibt. Und das wurde dann wieder von der neoliberalen Bewegung abgelöst. Insofern würde ich sagen, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sowas wieder brauchen und demzufolge sowas wie früher.
Ja. Tina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns über ein so wichtiges Thema gesprochen hast, dass du uns aufgeklärt hast. Ich fand deinen Input wirklich extrem spannend. Habe auch total Lust, mich da nochmal so ein bisschen mehr reinzulesen. Ich bin ganz gespannt auf die Links, die du mir auch nochmal schicken wirst zum Thema, die ich dann natürlich in den Shownotes auch für alle, die Interesse haben, verlinken werde. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir alle eigenverantwortlich handeln dürfen, dass es auch sogar wichtig und notwendig ist für eine gelingende Demokratie und für eine Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, dass wir uns da ja wirklich in der Verantwortung sehen und uns mit einbringen und mitbilden. Und hoffe, dass dein Input und das Gespräch hier eine erste Inspiration dahin ist. Dankeschön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch an dich. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, es waren nicht zu viele Informationen über das Thema, auch wenn es natürlich noch viele, viele mehr gibt. Und ich freue mich, wenn ihr den Newsletter von Rebalance Now abonniert oder genau euch meldet, wenn ihr Fragen habt. Genau.
Sehr cool. Dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.